Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Gestern haben wir hier in Forschung aktuell gemeldet, dass in den USA eine erste klinische Studie zu einem Corona-Impfstoff begonnen hat. Es handelt sich um einen RNA-Impfstoff. Er enthält also einen Schnipsel aus dem Erbgut des Virus, das in den menschlichen Körper injiziert wird. In der Hoffnung, dass die Zellen dort dann beginnen, Bruchstücke des Pathogens herzustellen, um so das Immunsystem auf eine mögliche Infektion vorzubereiten. Einzelheiten dazu von Katharina Wilhelm.
Jennifer Haller, 43 Jahre alt, ist wohl so etwas wie eine Pionierin und ein Versuchskaninchen gleichermaßen. Die Mutter von zwei Kindern war die erste freiwillige Testperson in den USA, die einen möglichen Impfstoff gegen das neue Coronavirus verabreicht bekommen hat. Dem Time Magazine sagte sie, dass es ihr nach der Spritze gut gehe.
I'm really excited about that. It was easy.
Ich bin sehr aufgeregt. Es war aber auch sehr einfach, so ähnlich wie meine Grippeimpfung vor ein paar Monaten. Ich fühle, dass ich persönlich das Privileg habe, an dieser Studie teilzunehmen. Ich habe einen Vollzeitjob bei einer Tech-Firma in Seattle. Mir geht es gut, ich bin gesund. Ich darf außerdem von zu Hause aus arbeiten und meine Kinder betreuen. Ich bin wirklich privilegiert. Jetzt hoffe ich, dass wir schnell einen wirksamen Impfstoff bekommen.
I hope that we get to a working vaccine quickly and that we can save lives.
Rund 1.100 Dollar bekommt Haller für ihren Einsatz. Auch Neil Browning ist einer der 45 Freiwilligen, die den Stoff per Spritze verabreicht bekommen haben. Er tue es aus altruistischen Gründen, sagt Browning aus Seattle im Gespräch mit der ARD.
Honestly, it's an altruistic motive. I have
Ich habe zwei Töchter, die jedes Jahr ihre Grippeimpfung bekommen. Und wenn ich etwas tun kann, um der Menschheit zu helfen, die Pandemie schneller aufzuhalten, Leben zu retten und etwas Leiden stoppen kann, dann sehe ich es als meine Aufgabe als Mensch in dieser globalen Gesellschaft an, dies zu tun. Bisher war es Forschern nicht gelungen, Mäuse zu züchten und mit der Lungenkrankheit Covid-19 zu infizieren. Auch deswegen setzt man jetzt auf diese Tests. Doch sie sind auch umstritten, denn normalerweise geben nationale Zulassungsbehörden erst ihre Zustimmung für Tests am Menschen, wenn sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit eines Stoffes an Labortieren, wie zum Beispiel Mäusen, nachgewiesen wurde. Dies ist nun nicht der Fall. Die Menschen sind dieses Mal die Versuchstiere. In der ersten Phase der Impfstudie wird festgestellt, ob die Testpersonen den Stoff auch vertragen oder ob es Nebenwirkungen gibt. Erst danach soll auch untersucht werden, ob das Mittel wirklich gegen Covid-19 schützen kann.
Soweit der Beitrag von Katharina Wilhelm zum Start einer klinischen Studie für einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Und wie wir gerade gehört haben, es existieren keine Tiermodelle, an denen sich die Sicherheit vorab überprüfen ließe. Das heißt, die Fachleute weichen hier ab von der etablierten Route der Zulassung und riskieren Schäden bei ihren menschlichen Probanden. Wie ist dieses Vorgehen zu bewerten von der Bioethik? Das wollte ich vor der Sendung wissen von Professor Daniel Strech vom Berlin Institute of Health.
Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass hier der Schutz von Studienteilnehmenden eventuell geändert wird. Eine Regel soll gebrochen werden und das würde erstmal ethische Alarmglocken natürlich läuten lassen. Zugleich ist es natürlich aber auch so, dass man sagen kann, oft kann es ethisch gerechtfertigt sein, eine Regel zu brechen. Man braucht halt sehr, sehr gute Argumente dafür. Und wenn man die Argumente gefunden hat, dann guckt man auch noch, ob man vielleicht besonders hohe Ansprüche an diese Studie stellt.
Ja, schauen wir uns doch mal die Argumente vielleicht an. Also es handelt sich ja im Moment sicherlich um eine Ausnahmesituation, wo man einfach eine Güterabwägung vornehmen muss. Ja. Die Fachleute setzen die Gesundheit einiger weniger Probandinnen und Probanden aufs Spiel, jetzt in einer ganz konkreten Situation, um später einmal hoffentlich Menschenleben retten zu können.
Genau, diese beiden Güter stehen hier gegeneinander und es wird halt behauptet, im Grunde dreierlei, dass man gute Gründe hat anzunehmen, dass dieser neue Impfstoff, der dort getestet sein soll, zum einen wirksam ist, dass er zweitens ausreichend sicher ist und drittens es uns irgendwie ermöglicht, besonders zeitnah diesen Impfstoff für die breitere Anwendung zu haben. Und da muss man dann genauer hingucken. Es geht schon um das Detail dieser drei Aspekte. Es geht nicht allein darum, ob man das überhaupt dürfte, so etwas sich zu fragen. Aber was konkret wissen wir darüber? Zeitnah heißt ja nicht, dass wenn die Studie jetzt gestartet ist, dass wir dann in wenigen Wochen den Impfstoff haben, den wir in der Breite anwenden können. Es geht wahrscheinlich trotzdem um viele Monate, um ein ganzes Jahr oder wirklich länger, bis dann der Wirkstoff verfügbar wäre. Das heißt, wir sparen uns vielleicht tatsächlich 2-3 Monate Zeit, wenn wir die Tierversuche jetzt überspringen würden. Aber es heißt nicht, dass wir dann im Juni dieses Jahres schon den Impfstoff haben. Und damit wird das Ganze schon etwas relativiert. Trotzdem können 2-3 Monate natürlich sehr hilfreich sein. Aber für die aktuelle Situation haben wir dadurch wahrscheinlich nicht schon den großen Nutzen.
Ja, Lothar Wieler, der Leiter des Robert-Koch-Instituts, hat ja heute die Hoffnungen auf eine schnelle Bereitstellung eines Impfstoffes schon etwas gedämpft. Das Frühjahr 2021 sei realistisch für einen deutschen Impfstoff. Und dabei verwies er darauf, dass eben das Sicherheitsprofil bekannt sein müsse. Unterscheiden sich denn hier die amerikanischen Ansätze von den europäischen, was die Sicherheit angeht?
Da bin ich mir nicht sicher, ob es in Deutschland für die hier entwickelten Impfstoffe dieselbe Situation gibt. Also argumentiert in dem Fall für die Studie, die jetzt in den USA gestartet ist, ist ja, dass wir zwar keine Tierstudien aktuell haben, dass wir sie aber einfach prinzipiell gar nicht haben können, weil man besondere Tiere dafür benötigt, genetisch modifizierte Mäuse, die überhaupt von diesem Coronavirus auch infiziert werden können. Die Mäuse sind halt eigentlich immun gegen den Coronavirus. Und man hat damals bei ähnlichen Coronaviren überhaupt erst Mäuse genetisch entwickeln müssen, die halt infiziert werden können, damit man dann einen Impfstoff daran testen kann. Und da hat man quasi etwas Evidenz. Vor einigen Jahren hatte man eben eine Situation, wo man einen ähnlichen Impfstoff auch an Coronaviren in Mäusen testen wollte, um zu impfen gegen ein Coronavirus, nicht den jetzigen, einen anderen. Aber diese Mäuse musste man erst herstellen und die haben wir aktuell nicht. Deswegen müsste man jetzt lange warten, bis man diese Mäuse entwickelt hat, die man dann quasi im Versuch verwenden kann. Und das ist das Argument zu sagen, damals war es ja bereits wirksam, also ein ähnlich gelagerter Impfansatz war schon mal im Tiermodell wirksam und war dort auch sicher genug, um dann es am Menschen zu testen. Das ist das Positive. Das etwas nachdenklich Stimmende ist, dass wir aber trotzdem bislang mit diesem neuen Impfansatz, der damals verwendet wurde und jetzt wieder verwendet werden soll, bislang noch keine Marktzulassung haben. Was nicht heißt, dass das Medikament nicht sicher genug gewesen ist, aber es gab bislang keine Marktzulassung mit diesem Medikament. Deswegen das Argument, dass es besonders wirksam sein kann, ist einfach noch relativ schwach. Und was natürlich toll wäre, wenn es eine Marktzulassung schon gegeben hätte, ist, dass wir dann auch Langzeitstudien haben, die zeigen, ob das Medikament nicht nur in Tierstudien und in frühen klinischen Studien am Menschen sicher ist, sondern auch über lange Zeit keine Langzeitprobleme aufgetreten sind. All sowas haben wir zu diesem neuen Impfstoffansatz nicht. Deswegen sind die Argumente richtig zwar, dass man es versuchen möchte und wenn es wirken würde, hätte es einen großen Effekt. Aber es sind relativ schwache Argumente mit der Frage, ob sie wirklich wirksam sein können und ob es sicher genug ist.
Wie schaut das aus mit den Ansprüchen an Transparenz, an das Studiendesign und an die Studiendurchführung in diesem Fall?
Die Transparenz bedeutet einmal, dass wir frühzeitig über die Ergebnisse aufgeklärt werden. Das werden wir sehen. Hoffentlich passiert das bei den jetzt durchgeführten Studien. Aber natürlich auch Transparenz zu den Studienteilnehmenden gegenüber. Also werden die Studienteilnehmenden, was ja gesunde in diesem Fall sind, wirklich gut und angemessen darüber aufgeklärt, was der Nutzen, was aber auch vielleicht der Schaden dieses Wirkstoffs sein könnte und wie wenig wir bislang darüber wissen. Leider ist es so, dass wir bislang keinen Zugang haben zu diesen Aufklärungsdokumenten. Ich weiß, dass es Anfragen gab bei der Firma, diese Aufklärungsdokumente zu bekommen, aber sie liegen bislang nicht vor. Das heißt, wir können aktuell nicht bewerten, ob diese Aufklärungsdokumente ehrlich genug gewesen sind zu den Studienteilnehmenden.
Sagt Daniel Strech vom Berlin Institute of Health.